Es ist einer dieser Fälle, die einen nicht mehr loslassen, sobald man davon erfahren hat. Lauren Taylor Edgy stirbt 2015 bei einem Festival unter mysteriösen Umständen. Obwohl vieles auf ein Verbrechen hindeutet, wird ihr Tod schnell als Unfall eingestuft. Drei ihrer Freunde geraten ins Zentrum der Ermittlungen. Sie bestreiten jegliche Beteiligung. Doch was am meisten irritiert? Keiner von ihnen zeigt Mitgefühl. Keiner erscheint zur Beerdigung. Merkwürdig. Das denkt auch Allison, die große Schwester von Lauren, die heute neben mir zu Wort kommen wird. Allison wohnt in den USA in Alabama. Ich habe mit ihr fast 2 Stunden lang gesprochen, über ihre Kindheit mit Lauren oder wie sie gerne nennt, Taylor, über den Fall, über alle Unstimmigkeiten und wie sie heute damit umgeht, über 10 Jahre danach. Heute in Folge 1 von Unsolved.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die Gewaltverbrechen verüben, nie wirklich ungestraft davon kommen. Das Gericht mag sie freisprechen, aber ob es das Gewissen ist, Karma oder das Universum, sie werden irgendwann für das bestraft, was sie getan haben.
Unsolved. Mord verjährt nicht.
Lauren Taylor Edgy kommt am 19. August 1993 in Biloxi in Mississippi zur Welt. Aufgewachsen ist sie in Hendersonville, einer kleinen Vorstadt von Tennessee in Texas. Zusammen mit ihrer Mutter Sherry, ihrem Stiefvater Michael und ihren 3 Geschwistern Allison, Jordan und Joshua. Eine schöne, aber auch etwas komplizierte Patchwork-Familie. Allison hat mir das mal etwas genauer erklärt. Kurz vorab, wenn Allison also von Taylor spricht, dann meint sie Lauren.
I'll clarify this for you because I know this is confusing for a lot of people, especially people trying to do podcasts and stuff. So my dad is Brian. He had me with my mother and then they divorced and then he remarried Sherry, and Sherry and my dad had Taylor. So Taylor and I had the same dad, which I also, and if you've probably picked up on this as well, a lot of times she's called Lauren. We call her Taylor. My dad's side of the family has called her Taylor since she was born. Sherry's side of the family, and then as she grew up, her friends and everything called her Lauren because her name is Lauren Taylor Agee. So if you see the names Jordy and Josh as her other siblings, those belong to Sherry's current husband, Mike. Mike had those 2 kids before he married Sherry. But they grew up with her. So she married Mike when my sister was pretty young. So she grew up with Jordy and Josh as her siblings. I'm just the only blood sibling.
Wer Lauren kannte, beschreibt sie als lebensfrohen Wirbelwind. Wunderschön, witzig und voller Energie. Sie hatte einen enormen Lebenshunger, war leidenschaftliche Sportlerin und Tänzerin, gewann zahlreiche Medaillen im Turnen und verbrachte Stunden damit, Tanzchoreografien aus Musikvideos nachzutanzen. Sogar ein Tanzstipendium fürs College wurde ihr angeboten, Lauren lehnte dies aber ab. Sie wollte Kriminalwissenschaften studieren. Allison bestätigt mir dieses sehr positive Bild über ihre Schwester Lauren, was man in der Öffentlichkeit kennt.
Well, I will say that she had a very large personality. And what I mean by that is she was very friendly, very outgoing, very personable, very talkative, doesn't meet a stranger. She loved music. She was goofy, just silly, did not care if anybody was around, if anybody was watching, if anybody was judging. I've always said she and I are a lot alike when it comes to our personalities, but very loud and outgoing. So she's the kind of person that if you were to be at a party, you're going to hear her somewhere. You're going to hear her laughing, talking, giggling, just something. She was a loud presence anywhere she was, but in a good way because everybody loved her. She was always having fun, always happy, life of the party type personality. She definitely was not the type to sit in a corner. She's not the type to take any animosity or anything either. So,
yeah,
you know, when people throw out ideas or theories about how something could have happened, you know, what if this person or this person tried to assault her in some way? She definitely would not have, she would not have allowed that to happen without fighting back.
Sie hatte viele enge Bekanntschaften, einen festen Freund und Pläne für die Zukunft. Ihr Leben schien klar in eine positive Richtung zu verlaufen. Doch im Sommer 2015 sollte sich alles dramatisch ändern. Am 24. Juli 2015 bricht die damals 21-jährige Lauren mit drei Begleitern zum Wakefest auf, einem beliebten Wakeboard-Turnier am Center Hill Lake, einem 73 Quadratmeter großen See in Tennessee. Dabei sind Laurens Highschool-Freundin Cassie Franks, die bereits einen Tag vorher da war, ihre beste Freundin Hannah Palmer, Hannahs Freund Aaron Lilly und ein junger Mann namens Chris Stout. Hannah gibt später an, Chris selbst kaum gekannt zu haben. Lauren begegnet ihm an diesem Wochenende zum ersten Mal. Das Wakefest ist berüchtigt für ausgelassene Partys, reichlich Alkohol, viele Boote, viel Sonne und vor allem für einen Konkurrenzkampf. Wer hat den coolsten Liegeplatz, die größte Musikanlage und am meisten Skills? Ein Faktor, der später bei den Spekulationen in diesem Fall noch eine Rolle spielen wird. Laurens Mutter Sherry hat kein gutes Gefühl. Sie mochte Hannah nie besonders und fand, sie sei keine echte Freundin für Lauren. Hannah meldete sich meist nur, wenn ihr langweilig war oder sie etwas brauchte. Hatte sie einen neuen Freund, dann rückte Lauren schnell in den Hintergrund.
They had known each other and been friends off and on for the vast majority of their childhood. I think they may have even lived in the same neighborhood. I know they went to the same school. So it was a long-standing friendship, but from what I understand from Sherry is that it was kind of, it got to the point where it was kind of an up and down friendship. So if Hannah were preoccupied with a boyfriend or, you know, whatever, that they kind of wouldn't talk as much, but then it would come back around. So I believe as far as Sherry understood, she and Hannah, Taylor and Hannah, were not super close at that point in time. Not that they weren't friends still, but just weren't super close. Not your everyday spend the night bestie, you know, you're on the phone all day every day.
Sherry spürt ein ungutes Gefühl, dass sie nicht los wird. Etwas scheint nicht zu stimmen. Sie schiebt es auf ihre mütterliche Sorge, um Lauren nicht die Stimmung zu verderben. Trotz ihrer Vorbehalte und dem etwas mulmigen Bauchgefühl, von dem Allison auch gerade gesprochen hat, erlaubt Mutter Sherry die Reise natürlich trotzdem. Lauren freut sich auf das Wochenende. Sie umarmt Mutter Sherry zum Abschied. Es wird das letzte Mal sein, dass sie ihre Tochter lebend sieht. Am Festival angekommen, verbringen Lauren, Cassie, Hannah, Aaron und Chris den Tag mit Trinken, Wakeboarden und Klippenspringen. Die Klippen an dieser Stelle sind hoch, das Wasser unruhig, durch die Boote und unter der Oberfläche verbergen sich gefährliche Felsen. Die Stelle ist schlecht überwacht und das Springen ist alles andere als ungefährlich. Trotzdem wird es jedes Jahr aufs Neue gemacht. Als Lauren schließlich an der Reihe ist, gelingt ihr zunächst ein sauberer Absprung. Doch kurz vor dem Eintauchen im Wasser wird ein Stein sichtbar, den sie so nicht sehen konnte. Sie schlägt mit dem Hinterkopf auf, ist eine Weile benommen und hat möglicherweise eine leichte Gehirnerschütterung. Doch Lauren erholt sich relativ schnell wieder und feiert weiter mit den anderen. Eine erste Nacht beim Wakefest vergeht, in der keine besonderen Vorkommnisse passieren. Am Samstag, den 25. Juli, sehen sich Cassie und Lauren kaum. Doch irgendwann, am späten Nachmittag, etwa gegen 5:30, rief Lauren Cassie dann zu sich. Sie sagte, dass sie sich anschließen und ebenfalls mit nach Hause fahren wolle. Offenbar hat sie genug vom Festival, einen genauen Grund nannte sie aber nicht. Cassie reagierte unkompliziert und meinte, das sei kein Problem, Lauren soll einfach ihre Sachen holen. Doch noch bevor Lauren losgehen konnte, riefen Hannah und Aaron ihr zu, sie solle doch noch bleiben. Lauren zögerte kurz, doch entschied sich dann um. Sorry, ich bleib doch hier, sagte sie schließlich zu Cassie.
Well, originally her plan was not to stay the whole weekend anyways. She was only going to go for the one night and then she was going to go home. Her boyfriend at the time, Chase, was also having I believe he was having a party that night, and that was her plan to come back to be able to attend the party. So her original plan was not to stay the whole weekend anyways. As far as her wanting to go home that second day, or the next day, I think that was because it was her original plan was to not stay the whole day. At what point that changed, I feel like could have been for several different reasons. If she were to have gotten up that day, they went ahead and they partied and they hung out and whatever. She either was like, "Eh, okay, I'll stay, no big deal," or she had been drinking and, everybody was like, "You probably don't need to drive." Maybe she was like, "Yeah, I probably don't need to since I have been drinking already. I don't need to drive." Or it could have been that Hannah was like, "Please don't leave me. I don't want to be here by myself. You came, like you're already here. Don't leave me." As I could imagine, like a friend would do, like, "No, please don't leave me. Please stay and hang out." And Taylor was just like, "Okay, whatever." So I feel like there are a lot of possibilities that could have contributed to her wanting to go home, and only Taylor would truly know what those reasons were.
Spätere Zeugenaussagen lassen rekonstruieren, dass Lauren, Hannah, Aaron, Chris und Aarons Ex-Freundin, eine junge Frau ebenfalls mit dem Namen Cassie, zwischen etwa 23 Uhr und 2 Uhr morgens gemeinsam an einer Bar am Bootssteg feierten. Auf Videoaufnahmen ist Lauren dort zu sehen, ausgelassen, fröhlich und voller Lebensenergie. Alle Aufnahmen und relevanten Fotos zu diesem Fall findet ihr übrigens wie immer auf meinem Instagram-Kanal unsolved.podcast. Schaut da doch gerne mal vorbei. In den Aussagen von Sean und Kate, zwei weiteren Festivalbesuchern, die mit ihrem Hausboot zwischen den feiernden Menschen angelegt hatten, wird später erwähnt, dass Chris in dieser Nacht bei ihnen auf dem Boot eingeschlafen sei. Die beiden waren etwas älter als der Durchschnitt an diesem Wochenende, kannten die Gruppe aber flüchtig und hatten ihnen netterweise angeboten, ihre Handys bei ihnen aufzuladen oder sogar auf dem Boot zu übernachten. Platz genug mit mehreren Couches und Betten war auf jeden Fall da. Am Nachmittag zuvor stand nämlich genau diese Frage im Raum, wo die Nacht verbracht werden sollte. Zur Auswahl standen drei Möglichkeiten. Entweder eine der Hütten an Land, das Hausboot von Sean und Kate oder die Klippe. Die Klippe ist die Stelle, an der die Gruppe schon von Freitag auf Samstag übernachtet hatte. Das Camp befand sich oberhalb der sehr steilen und bewachsenen Klippe auf der anderen Seite der Bucht. Offiziell gehört diese Stelle nicht zum Festivalgelände, es gibt dort weder Beleuchtung noch Absperrungen. Weit weg von allen anderen Besuchern. Zumindest in diesem Moment scheint es aber keinen der Gruppe weiter zu stören. Es ist circa 2 Uhr morgens, als die Gruppe die Bar verlässt und den vollkommen weggetretenen Chris auf dem Hausboot vorfinden. Zuvor hatten sie ein kleines Kanu am Boot von Sean und Kate angebunden, mit dem sie dann zu ihrem Lagerplatz auf der anderen Seite des Sees kommen sollten. Auf dem Weg zurück zum Camp im Kanu filmt einer der Gruppe die nächtliche Fahrt. Auf dem Video ist Laurens Stimme zu hören. Wir fahren in eine Todesfalle, sagt sie dort.
Oh my gosh, this is crazy. We're going into a death trap.
Über diese kleine Sequenz, die letzte, die Lauren noch glücklich und lebend zeigt, wurde nachher viel diskutiert. Ich habe Allison gefragt, was sie darüber denkt.
Knowing Taylor, I don't think she was necessarily scared because she was a thrill seeker. She was a partier. She was a go-getter. I don't think that she saw that moment and thought of it literally as this is going to go bad. I think it was just a comment, I can, just like if you were to get on a motorcycle and be like, "Golly, y'all, we're crazy to do this. We're gonna splatter ourselves on the road." Like you don't really think that, even though you do know that that could be a possibility, but the likelihood is very, slim. So I think she said it in just a lighthearted, funny way. But, of course, hindsight is it's ironic.
Hannah und Aaron schlafen gemeinsam in einem Zelt. Lauren hingegen muss sich wie geplant die Hängematte mit Chris teilen, einem Mann, den sie erst seit wenigen Stunden kennt. Das ist ihr bei der Ankunft in der Nacht dann doch unangenehm, doch sie hat keine andere Wahl. Noch beunruhigender ist die Position der Hängematte. Sie hängt in unmittelbarer Nähe zu einer Klippe. Auf der einen Seite geht es rund 10 Meter in die Tiefe, auf der anderen stürzt der Felsen ganze 27 Meter steil ins Wasser ab. Der Zugang zum Zeltplatz ist ohnehin schwierig, das Gelände ist steil, felsig und ohne Beleuchtung kaum begehbar. Ein Seil ist an Bäumen befestigt, an dem man sich beim Auf- und Abstieg festhalten kann. Lauren nutzte diese Stelle als WC, schon nüchtern ist der Weg sehr gefährlich, betrunken erst recht. Cassie kennt den Platz gut, sie hat selbst schon einmal dort gezeltet und beschreibt ihn als extrem unsicher. Sie sagte, dass sie nie wieder dort übernachten würde. Am Tag zuvor hatte Lauren bereits nachgefragt, ob sie bei ihr schlafen könne, doch ihre Hütte war bereits voll. Es ist zwischen 8.45 Uhr und 9 Uhr am Sonntag, dem nächsten und zumindest offiziell letzten Morgen des Wakefest, als Sean, der sein Hausboot am Ende des Steges angelegt hatte, bereits Kaffee aufkocht und seine Frau Kate weckt. Sie gehen auf das obere Deck ihres Bootes und schauen über den ruhigen See. Niemand ist nach einer weiteren durchzechten Partynacht auf den Beinen. Die beiden hören von der anderen Seite des Sees Geräusche, schauen zur Klippe rüber und sehen auf der oberen Stelle ein kleines Feuer. Ähnlich einem Lagerfeuer. Ungewöhnlich für diese Uhrzeit und die bereits relativ hohen Temperaturen. Laut Zeugenaussage wacht währenddessen Hannah im Zelt auf. Sie geht zur Hängematte, um nach Lauren zu sehen, doch sie ist verschwunden. Hannah weckt Chris und fragt, wo sie ist, doch Chris sagt nur, sie sei irgendwann in der Nacht aufgestanden und mit dem Kanu rübergefahren. Er wisse nicht, wann genau und wie lange sie schon weg sei. Hannah gibt später weiter an, sie habe sofort nach Lauren gesucht. Am Lagerplatz liegen Laurens Flipflops, ihre Handtasche und ihr Handy. Alles Dinge, die sie eigentlich niemals freiwillig zurücklassen würde. Trotzdem meldet die Gruppe sie nicht als vermisst. Sie gehen offenbar davon aus, dass sie schon irgendwann wieder auftauchen wird. Und so startet der Sonntag vollkommen normal, wie jeder andere Morgen zuvor auch. Duschen, Zähne putzen und rüber zum Wakefest. Später am Nachmittag, ungefähr gegen 16.20 Uhr, steht die Spätnachmittagssonne immer noch hoch über dem See, als zwei Fischer gerade außerhalb des Wakefest in der Bucht unterwegs sind. Lynn Blair und sein Sohn sehen zuerst etwas Pinkes im Wasser, nahe der Klippe, dann etwas Dunkelblaues. Als sie näher paddeln, sehen sie es dann. Es ist ein lebloser Körper, der in der Bucht trieb. Die beiden Männer alarmieren sofort den Hafenmeister und seine Frau. Die wiederum kontaktieren direkt den örtlichen Sheriff, der auch kurze Zeit später per Boot am Fundort eintrifft. Bei der im Wasser treibenden Leiche handelt es sich um die vermisste Lauren. Die Stelle, an der ihre Leiche gefunden wurde, war nicht einfach zufällig erreichbar. Es war hier bereits ausgeschlossen, dass sie von ihrem Lagerplatz aus versehentlich aus der Hängematte gefallen und genau dort gelandet war. Die Entfernung war zu groß und der Fundort befand sich genau hinter einer Landzunge. Auch die Strömung konnte ihren Körper nicht dorthin getragen haben, im Gegenteil. Sie verlief zum Zeitpunkt des Fundes in die entgegengesetzte Richtung, in Richtung Wakefest. Es war schlicht unmöglich, dass sie auf natürlichem Wege an genau diese Stelle gelangte. Nachdem die Polizei informiert wurde, führen die beiden Fischer die Beamten zu dem Fundort. Zu diesem Zeitpunkt wissen lediglich 4 Personen von dem Leichenfund, die beiden Fischer und 2 Polizisten. Doch noch bevor die Beamten die Leiche überhaupt erreichen, bemerken sie einen Mann, der in einem Kanu zielstrebig in Richtung der Bucht paddelt. Sie fordern ihn auf, sofort umzukehren. Der Mann antwortet: "Das könnte einer unserer Freunde sein." Dieser Mann war Aaron Lilly. Die Tatsache, dass Aaron zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass dort ein Körper im Wasser lag, wirft bis heute Fragen auf. Die Information war nicht öffentlich bekannt und außer den Fischern und den Polizisten hatte niemand davon erfahren. Selbst wenn Aaron auf irgendeinem Wege von der Entdeckung erfahren hätte, warum ging er selbstverständlich davon aus, dass es sich bei dem Körper um Lauren handelte? Warum verständigte er nicht sofort die Polizei, wenn er wirklich besorgt war? Und weshalb versuchte er, den Fundort zu erreichen, bevor die Beamten dort selbst ankamen? Fragen, die sich auch Allison stellt. Aaron Lilly wird vom Fundort auf dem Boot des Sheriffs zurück zum Ufer gebracht und direkt befragt. Auf dieser Fahrt ereignet sich eine sehr merkwürdige Szene. Als der Sheriff Aaron fragt, wie es ihm denn gerade mit diesem schrecklichen Fund geht und was er gleich nach der Befragung machen würde, antwortet er mit einem kleinen sarkastischen Lächeln: "Ich würde dir wahrscheinlich deine Dienstwaffe klauen, vom Boot springen und abhauen." Laurens Körper wird aus dem Wasser geborgen und zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht. Die Ergebnisse zeigen, in ihrem Blut befindet sich doppelt so viel Alkohol wie gesetzlich erlaubt. Als Todesursache werden stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf und ein mögliches Ertrinken angegeben. Die Ermittler gehen zunächst sehr schnell davon aus, dass Lauren alkoholbedingt aus der Hängematte gestürzt ist. Offiziell wird ihr Tod als Unfall eingestuft. Von Laurens Tod wissen an diesem Nachmittag des 26. Juli 2015 bisher nur wenige Menschen. Mutter Sherry wird telefonisch erstmal nur mitgeteilt, dass in Anführungszeichen am See etwas passiert sei.
So she was found at about 4:30 p.m. and my business partner and I that I own the photography studio with, we were up at our studio and it was late that night. I don't even remember why we were up there. But we were up at the studio late that night, and at this point it's probably like 8, 9:30, maybe even like 9:30 or so. And my dad called me, and I was thinking, why is he calling me like late in the evening like this? And So I answered, and the only thing that I do remember of that situation that evening is, now this is summertime, so I'm in the South, it's hot. A cold breeze did come through that room. And that is the one thing that I do remember from that evening, from that night, was feeling a cold breeze. And we were in a very old house, like a house from the 1800s that was turned into different office space. And it was a cool breeze that came through that night. But my dad called me and told me that something had happened at the lake and he didn't know what it was. And he didn't know for sure who, what was going on or what. But something had happened in the lake and he had a bad feeling and he was trying to get in touch with my sister and trying to get in touch with other people. So I was out front on the driveway and sitting in a chair and I called him, he called me back. Like it was, you know, just back and forth. And after I want to say it was maybe 11:30, 12 o'clock, something pretty late, I got a text message and all it said was, "She's gone." That was it. And I know he ended up calling me. I'm sure he ended up calling me at some point. I don't completely remember. I remember calling my mom. I remember calling maybe my sisters here, my other two sisters. I know I went and told my husband at the time. I can't remember who all I reached out to. And I'm sure that my dad probably did call me on the phone at some point. But, you know, when things like that happen, you kind of lose consciousness in a way.
An diesem Punkt beginnt der Fall unübersichtlich zu werden. Nachdem die Obduktionsergebnisse vorliegen, wenden sich zwei Personen aus Polizeikreisen unabhängig voneinander an Laurens Mutter Sherry. Beide äußern Zweifel daran, dass Lauren tatsächlich gestürzt und ertrunken ist. Sie glauben, dass Lauren getötet wurde. Bei den beiden Personen handelt es sich um den Polizisten Chris Jarczak, der ebenfalls teils privat, teils beruflich beim Wakefest war und die Gruppe in der Nacht zuvor gegen 2 Uhr morgens noch beim Verlassen der Bar gesehen hat. Die zweite Person, die sich meldet, ist der forensische Experte Mark Gillespie. In einem Interview mit MTV erklärt Mark, dass Laurens Verletzungen nicht mit einem Sturz aus dieser Höhe vereinbar sind. Ja, sie hat Prellungen, aber bei einem Sturz aus mehreren Metern wären die Hämatome deutlich ausgeprägter gewesen. Es gibt einige kleinere Schürfwunden, aber bei einem tatsächlichen Sturz durch die Büsche und über die Steine der Klippe hätte sie zahlreiche tiefe Schnitte, Risse und Abschürfungen davongetragen. Diese fehlen vollständig. Auch ihre Kleidung ist vollkommen unversehrt. Ein Sturz über Felsen und Böschungen hätte sie zerreißen müssen. Doch sie weist keinerlei Schäden auf. Zitat, wie frisch aus dem Laden und direkt angezogen, beschreibt Mark die Kleidung. Das entscheidendste Detail liefert jedoch der innere Befund. In Laurens Magen und Lunge befindet sich kein Wasser. Wäre sie wirklich ertrunken, hätte man sehr wahrscheinlich Wasser in ihrer Lunge gefunden. Zumindest in den meisten Fällen. Es gibt das sogenannte trockene Ertrinken, in dem kein Wasser in Lungen oder Magen gefunden wird. Doch dies passiert sehr selten bis gar nicht. Lauren wies ein komplexes Verletzungsmuster auf, Prellungen an Kopf, Nacken und Rücken, dazu symmetrische Rückenspuren, Halseinblutungen, eine mögliche Bissspur und einen markanten Bauchabdruck. Offiziell gilt ein Sturz mit anschließender Wasseraspiration als Unfallursache. Private Gutachter sehen dagegen mehrere Anzeichen für Gewalteinwirkung noch vor dem Wasserkontakt. Diese Diskrepanz bildet bis heute den Kern der Auseinandersetzung zwischen Familie und Behörden. Nachdem Sherry von den Ungereimtheiten der Obduktion erfährt, wendet sie sich an die erfahrene Privatermittlerin Sheila Wysocki. Seit 2016 arbeitet Sheila an diesem Fall. Sie gilt als äußerst gründlich und penibel. In das Umfeld der generellen Ermittlungsarbeit kam sie ursprünglich, nachdem sie der Polizei geholfen hatte, den Mord an ihrer damaligen College-Mitbewohnerin aufzuklären. Beim Vergleich des Obduktionsberichtes mit den Tatortfotos fallen Sheila mehrere Widersprüche auf. In Laurens Halsregion sind deutliche Einblutungen zu erkennen, ein klassischer Hinweis auf Strangulation. Schon die ersten Ermittler hatten Spuren entdeckt, die auf ein Sexualdelikt hindeuten. Auf Laurens Brust befindet sich ein vertikal verlaufender Bissabdruck. Diese Art von Biss ist ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass sich der Täter über sie gebeugt hat. Die Beamten, die den Körper als erste sahen, wiesen ihre Kollegen ausdrücklich an, bei der Obduktion ein sogenanntes Rape-Kit durchzuführen. Ein Rape-Kit ist eine rechtsmedizinische Untersuchung des Vaginalbereiches, um eine Vergewaltigung zu beweisen. Doch dieser Schritt bleibt aus. Es werden weder Abstriche noch DNA-Proben genommen. Nur einer von etlichen fahrlässigen Ermittlungsfehlern. An dieser Stelle rückt eine zentrale Figur in den Fokus. Jeremy Taylor, der leitende Ermittler im Fall von Lauren. Seine Vernehmung auf Video sorgt bis heute für Fassungslosigkeit, sowohl bei Laien als auch bei Fachleuten. Jeremy Taylor, Ermittler beim Sheriff's Office in DeKalb County, hat damals keinerlei Ausbildung in Tötungsdelikten und nie zuvor einen Mordfall bearbeitet. Trotzdem wird ihm dieser Fall zugewiesen und er legt sich bereits nach einem Wochenende auf die Unfalltheorie fest. Lauren sei demnach nachts von der Klippe gestürzt, habe sich verletzt und sei ertrunken. Case closed. Von Beginn an wird kaum ermittelt. Die Spurensicherung an der Klippe ist lückenhaft, entscheidende Fragen werden nicht geklärt. Gibt es Blutspuren oder Hinweise am Abhang? Taylor befragt keine Zeugen direkt, hört keine Notrufe ab und untersucht den Fundort nur oberflächlich, teilweise sogar bei Nacht in Anwesenheit von Aaron und Chris. Das ist an einem Tatort voller DNA und anderer Beweise mehr als grob fahrlässig. Weder wird ein Tauchteam eingesetzt, noch DNA oder Spuren auf ein mögliches Sexualdelikt gesichert. In einem Depositions-Video von 2018, also quasi einer Befragung eines Beamten, in diesem Fall von Jeremy Taylor, räumt er viele Versäumnisse selbst ein. Er kennt den genauen Zeitpunkt, an dem Lauren zuletzt lebend gesehen wurde, nicht, befragt keine Hausbootzeugen und ignoriert Strömungsverhältnisse, die seine Sturztheorie widerlegen. Die Familie lässt später eigene Versuche durchführen mit Crash-Dummies. Das Ergebnis? Kein einziger landet wie Lauren im Wasser. Die Sturztheorie ist damit ein für alle Mal vollständig widerlegt. Medien und Ermittler sprechen von schlampiger Polizeiarbeit und eklatanten Lücken. Hier hört ihr einmal Jeremy Taylor in seiner Befragung aus dem Jahre 2018.
Now, did you have any specialized training with cases involving waterways or lakes?
No, I do not.
Okay. Now, had you had any investigation work in vehicular homicide cases?
Vehicular homicide?
That's correct.
No.
You did work DUIs, I presume.
Yes.
But you never worked a DUI case that resulted in a murder or a homicide?
No.
Are you aware of any of the science about specialized DUI measures with blood analysis, things of that sort?
No. Okay.
You said you left the DeKalb County Sheriff's Department in April of 2016, is that correct?
Yes.
What were the circumstances of your departure?
Me and the sheriff, I didn't want to work narcotics and things like that anymore. I was getting kind of burnt out. Me and the sheriff started butting heads, you know, didn't agree on things, and I just decided I wanted to get out.
Die Begründung der Polizei, warum man das Rape-Kit nicht angewandt hat, ist so simpel wie schockierend. Lauren habe einen Tampon getragen, daher sei eine Vergewaltigung ausgeschlossen. Diese Annahme ist nicht nur fachlich falsch, Sexualstraftäter achten nicht auf solche Umstände, sie ist in diesem Fall auch sachlich nicht haltbar. Lauren hatte zum Zeitpunkt ihres Todes keine Periode. Es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür, warum sie trotzdem einen Tampon getragen hat. Entweder hatte sie den Tampon vorsorglich eingesetzt oder der Täter platzierte ihn gezielt, um die Ermittlungen zu täuschen und genau diesen Trugschluss zu provozieren. Auch Laurens Kleidung wirft immer noch deutliche Fragen auf. Ihre Mutter erkennt weder das Outfit noch den BH, den Lauren zum Zeitpunkt ihres Todes trägt. Der BH ist verdreht, die Träger sitzen falsch und nur der oberste von drei Haken ist geschlossen. Es sieht nicht so aus, als hätte Lauren sich selbst angezogen. Die zuständigen Pathologen widersprechen allerdings der Annahme eines Verbrechens. Sie vertreten die Theorie, dass die Verletzungen einschließlich des vermeintlichen Bisses und der Quetschung des Halses durch einen Sturz über Felsen verursacht wurden. Die Quetschung sei zudem nicht stark genug, um den Tod verursacht zu haben. Doch auch andere Verletzungen geben Anlass zu Spekulationen. Laurens Nase und mehrere Finger sind gebrochen. Das kann bei einem Sturz passieren, aber ebenso gut im Rahmen eines Kampfes, etwa wie bei Abwehrbewegungen. Privatermittlerin Sheila Wysocki ist überzeugt, dass Lauren vergewaltigt wurde. Ausschlaggebend sind für sie zwei große Blutergüsse an den Innenseiten ihrer Oberschenkel. Sie interpretiert diese als Abdrücke von Knien, der Täter könnte sie so fixiert haben, um sie am Strampeln zu hindern. Offiziell wird Laurens Tod also als Unfall eingestuft. Doch viele Menschen glauben bis heute zu Recht nicht an diese Version. Dafür sprechen nicht nur die medizinischen Auffälligkeiten, sondern auch die Art, wie ihr Körper gefunden wurde, nämlich treibend im Wasser. Bei einem Ertrinkungstod sinken die meisten Opfer zunächst, da sich die Lunge mit Wasser füllt. Erst nach einiger Zeit, im Winter erst nach einigen Wochen, treiben manche Leichen wieder an die Oberfläche. Dass Laurens Körper von Anfang an im Wasser treibt, ist ungewöhnlich. Zusammen mit dem Befund, dass sich weder Wasser in ihren Lungen noch in ihrem Magen befindet, entsteht ein klares Bild. Sie ist vermutlich nicht ertrunken, sondern bereits tot gewesen, als sie ins Wasser gelangte. Ein weiteres Detail, das wahrscheinlich interessanteste, sorgt ebenfalls für Aufsehen. Auf Laurens Bauch befindet sich ein dreieckiger rötlicher Abdruck. Experten weisen darauf hin, dass dieser Abdruck exakt der Form einer Kante eines Kanu entspricht, die entsteht, wenn jemand gegen den Rand dieses Kanus gedrückt wird. Mit einem solchen Kanu gelangte die Gruppe zwischen Lagerplatz und Festgelände hin und her. Diese Theorie wirft jedoch Fragen auf. Damit ein solcher Abdruck entstehen konnte, müsste Laurens Oberkörper im Kanu und der Unterkörper im Wasser gewesen sein. Selbst bei ihrem geringen Gewicht von etwa 48 Kilogramm wäre das Kanu dabei stark ins Schwanken geraten. Es sei denn, zwei weitere Personen saßen gleichzeitig mit dem Boot, eine vorne und eine in der Mitte, um das Kanu zu stabilisieren. Genau das wäre bei drei beteiligten Personen natürlich möglich gewesen. Sheila Wysocki und Laurens Familie führen eigene Tests durch. Mehr als 50 Mal lassen sie eine Puppe mit Laurens Größe und Gewicht von der Stelle fallen, an der im Sommer 2015 die Hängematte befestigt war. Das Ergebnis ist auch hier eindeutig. Die meisten Puppen verfangen sich im dichten Gestrüpp am Abhang. Selbst wenn ein Körper bis zum Fuß der Klippe gelangte, müsste er mehrere Meter über Felsen rollen, um überhaupt ins Wasser zu kommen. Und selbst dann würde er nicht direkt in der Bucht landen, sondern der Strömung folgen, die zum Zeitpunkt von Laurens Tod genau in Richtung von Sean und Kates Hausboot zeigte. Nachdem Laurens Leiche entdeckt wurde, befragt die Polizei Hannah und die übrigen aus der Gruppe bereits am Wakefest. Verdächtigt werden sie nicht. Die Beamten wollen lediglich erfahren, wer Lauren ist und was in den Stunden vor ihrem Tod passiert ist. Officer Ryan Melanson spricht mit Aaron und Chris. Beide Männer wirken nervös, angespannt und zeigen keinerlei Mitgefühl. Hannah hingegen wechselt ihre Geschichte mehrmals. Zunächst sagt sie, sie habe Lauren noch mit einem älteren Mann im Kanu gesehen, bevor sie selbst ins Bett ging. Später behauptet sie, Lauren habe geplant, sich mit ihrem Ex-Freund zu treffen, obwohl Lauren zu diesem Zeitpunkt in einer glücklichen Beziehung lebt und dieser Ex bisher nie im Zusammenhang mit diesem Fall erwähnt wurde. Chris erklärt ebenfalls, Lauren habe vorgehabt, in dieser Nacht jemanden zu treffen, nennt aber keine Namen. Hannah wirft noch eine andere Theorie in den Raum. Lauren könnte abgestürzt sein, als sie in der Dunkelheit auf die improvisierte Toilette ging. Ermittler testen diese Möglichkeit mit einer Puppe. Das Ergebnis ist auch hier eindeutig. Ein Sturz an dieser Stelle wäre definitiv nicht tödlich verlaufen. Nachdem die Befragungen abgeschlossen sind, setzt die Gruppe ihre Pläne fort. Sie trinken und feiern, als sei nichts geschehen. Zwei Tage lang bis in die nächste Woche rein. Andere Festivalbesucher berichten später, dass sie in der Nähe der Felskante ein Feuer gesehen hatten. Ob es ein normales Lagerfeuer war oder ob eventuell damit Spuren vernichtet wurden, bleibt bis heute auch offen. Allerdings sprachen bereits Sean und Kate von so einem Feuer am Morgen von Laurens Todestag. Die Ermittler nehmen nun das Umfeld der Gruppe in den Blick. Cassie Franks erzählt, dass sie früher mit Aaron Lilly zusammen war. Sie beschreibt ihn als aggressiv und gewalttätig. Sie zeigt Fotos von Verletzungen, die sie ihm zuschreibt. Blutergüsse und Bissspuren. Verletzungen, wie sie auch bei Lauren festgestellt wurden. Offiziell führen die Ermittler die Spuren an Laurens Körper jedoch nicht auf Gewalt zurück, sondern dokumentieren diese als Folge eines Sturzes. Auch Laurens Freundin Jade wird befragt. Sie war zwar nicht beim Festival, schrieb aber die ganze Nacht mit Lauren auf WhatsApp. In den Nachrichten klagte Lauren, dass sie keinen Spaß hat und nach Hause will. Sie bat Jade, sie abzuholen, Jade lehnte das allerdings ab. Es war spät, dunkel und sie kannte den Weg nicht. Hannah erzählt dem Beamten später, Lauren habe sogar selbst fahren wollen und das in ihrem betrunkenen Zustand. Deshalb haben Chris und Hannah ihr die Autoschlüssel abgenommen und hinter einem Baum versteckt. Ob die Schlüssel tatsächlich aus Sorge um ihre Sicherheit weggenommen wurden oder ob das eine absichtliche Schikane war, auch das bleibt bis heute unklar. Dann, ungefähr 4 Tage nach dem schrecklichen Fund, meldet sich ein weiterer Zeuge. Einer, der mit der Clique gar nichts zu tun hat. Chris Brown campt in dieser Nacht mit seiner Frau und den Kindern am See, unweit von dem Festival. Er erzählt den Ermittlern, er habe gegen Mitternacht einen jungen Mann aus dem Wasser steigen sehen, er wirkte erschöpft, rang nach Luft und spuckte eine Minute lang Wasser. Der Mann, der dort aus dem Wasser gestiegen ist, sagte, er sei beim Zurückschwimmen von der Felskante beinahe ertrunken. Wie genau er dahin kam, sagte er gegenüber dem Zeugen allerdings leider nicht. Brown ist allerdings überzeugt, es war definitiv Aaron Lilly. Er erkannte ihn an der Statur und an den auffälligen Shorts mit amerikanischer Flagge, die Aaron an diesem Wochenende jeden Tag trug. Doch so sehr die Aussage von Chris Brown den Ermittlern ins Bild passen würde, so passt sie dann doch irgendwie nicht. Er spricht in der seltsamen Begegnung von Mitternacht, belegt ist jedoch, 2 Stunden später wird Lauren noch an der Bar gesehen. Hat Brown die Zeit falsch in Erinnerung? Verwechselt er Abläufe, weil es so spät war? Oder ist seine Beobachtung am Ende überhaupt nicht wahr und ganz anders in seiner Erinnerung? Fragen, auf die es ebenfalls bis heute keinerlei Antworten gibt. Nachdem die Gruppe vom Wakefest zurückgekehrt war, postet Aaron ein Foto auf Instagram. Die Bildunterschrift: Best Weekend Ever. Bestes Wochenende überhaupt. Kein einziges Wort zu Lauren. Auf dem Instagram-Kanal von Chris geht am 27. Juli ein ähnlicher Post online. Zitat: Wakefest 2015 war dieses Jahr richtig gut. Ich habe ein paar neue Freunde kennengelernt, die das Ganze erst so richtig genial gemacht haben. Keiner von ihnen erscheint zu Lauren's späterer Beerdigung. Nicht einmal Hannah. Einige Monate später ziehen Hannah und Aaron gemeinsam nach Florida und bekommen ein Kind zusammen. Kurz darauf tauchen im Internet Kommentare über Lauren und die Umstände ihres Todes auf. Viele davon sind gehässig, andere schlicht falsch. Laurens Schwester Allison kam das so komisch vor, sie hat sich selber auf die Suche nach dem Ursprung dieser Kommentare gemacht. Wie genau sie das gemacht hat, habe ich sie natürlich auch gefragt.
It's all very, oh, she was just drunk and fell. Y'all are on a witch hunt. Y'all are ruining these people's lives, trying to blame them. What if you're wrong? This is so disgusting. Y'all are just out for blood and blah blah blah. It was that's what all the comments were that were coming back from the people who very likely are the ones that I'm talking about. And a lot of those comments were made by anonymous posters, or it would be some crazy name like Here for Justice, you know, like it wouldn't be a real name. But what they didn't realize is when they would post on my blog, it left their IP address. And so I looked up the IP addresses of all these commenters, and they either came back from Hendersonville or they came back from the very town down to the community, the area, the neighborhood that Hannah and Aaron moved to.
Nachdem Allison und Privatermittlerin Sheila sich also sicher sind, dass die Kommentare von Hannah und Aaron stammen, sucht sie die beiden erneut auf und filmt das Gespräch dieses Mal. Hannah erzählt noch einmal von dem Wochenende. Sie sagt, sie glaube nicht, dass Chris etwas mit Laurens Tod zu tun habe. Während des Interviews bekommt sie einen Anruf von Aaron. Man hört das Gespräch nicht vollständig, doch Sheila ist überzeugt, dass Aaron ihr zuflüstert: Bleib bei der Geschichte. Zwei Jahre später, im Jahre 2017, verunglückt nicht nur Hannahs Verlobter Aaron bei einem Motorradunglück und ist seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch Chris Stout wird zum dritten Mal wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verhaftet und sitzt eine Gefängnisstrafe ab.
You know, the comments are usually, he gave me weird vibes, or I've heard that he's, you know, he can be XYZ. So it sounds like their reputations are in a line with the allegations that have been made against them. I mean, Chris was in prison for, I don't know, a year and a half, 2 years, something like that, not long after my sister died, for having multiple DUIs. And he was only like 22 years old.
Yeah, I heard about that.
He's,
yeah.
You know, he's caused injury drinking. He has done jail time because of multiple DUIs. So he's obviously not an upstanding citizen.
Yeah.
You know, and then Aaron's over here beating his girlfriends. So they're not class acts at all.
Im Gefängnis bekommt Chris dann einen interessanten Anruf von einer Person, die in diesem Fall medial so gut wie gar nicht erwähnt wird. Die ganze Folge hat sich bisher nur um eine kleine Gruppe von Personen gedreht. Doch es gibt eine fünfte Person in diesem jetzt schon sehr komplexen und undurchsichtigen Fall. Ein Mann, über den in der medialen Berichterstattung wenig bis gar nicht gesprochen wird. Sein Name ist Briggs Gambrill. Privatermittlerin Sheila nennt ihn auch gerne das kleine, dunkle Geheimnis der Campinggruppe. Briggs ist 4 Jahre älter als Lauren. Laut Mutter Sherry gehört er eigentlich nicht zu ihrem engen Freundeskreis. Im Gegenteil. Sie hätte es nicht gut geheißen, wenn er einer ihrer Freunde geworden wäre. Trotzdem ist er an jenem Wochenende Teil der Gruppe und feiert auch Samstagabend mit ihnen in der Bar. In der Nacht schläft Chris auf dem Hausboot ein. Hannah, Aaron und Lauren holen ihn gemeinsam ab, um mit dem Boot zurückzufahren. Zitat, am Abend zuvor war Briggs zusammen mit einem anderen Mädchen dabei, wie Hausbootbesitzer Sean später erzählt. Chris und Briggs kannten sich vor diesem Wochenende nicht, doch nach Lawrence Tod telefonieren die beiden ungewöhnlich viel, und zwar aus dem Gefängnis heraus. Über den Fall und über eine mögliche Klage. Während Chris die gerade angesprochene Strafe wegen Trunkenheit am Steuer absitzt, kümmert sich Briggs auffällig genau und sorgsam um sein Haus und um sein Boot. Ein Detail, das nie ganz aufgeklärt wird. Beste Freunde waren sie nie und kannten sich auch erst seit dem verhängnisvollen Wakefest-Wochenende. Das in vielen Augen für den Fall sehr wichtige Kanu ist übrigens seitdem nicht mehr auffindbar und spurlos verschwunden.
It definitely was not confiscated by the police because, you know, they had no reason to investigate anything. And there were multiple phone calls made by Chris to a local marina that specializes in cleaning small vessels.
Wow. Okay.
Mm-hmm. But those are things that never got questioned and never got looked into. But that's based on his phone records.
So, Allison, you should work for police. You're such an investigator.
I've heard that many times. I missed my calling for sure.
Ein anonymer Zeuge wird später auch nochmal sehr wichtig. Es ist ein ehemaliger Schulfreund von Chris. Er erzählt, er habe seinen alten Kumpel einmal ganz direkt gefragt mit den Worten: Unter uns, was ist wirklich passiert an diesem Wochenende? Chris habe zunächst gesagt, Lauren sei zu ihrem Ex-Freund zurückgegangen nach einem heftigen Streit. Sie sei betrunken gewesen und er habe den Autoschlüssel zu ihrer eigenen Sicherheit hinter einem Baum versteckt, obwohl sie eigentlich fahren wollte. Doch der Hinweisgeber kennt auch Briggs, zumindest sein Gesicht, und erwähnt ihn gegenüber Chris. Daraufhin verändert sich der Ton schlagartig. Chris sagt, Briggs habe ihm Heebie-Jeebies gegeben, also ein mulmiges, unheimliches Bauchgefühl. Er glaubt, Briggs habe Lauren getötet und Aaron habe es mitbekommen. Briggs habe ihm sogar gedroht, ihm etwas anzutun, wenn er nicht den Mund hält. Kurz darauf verschwindet Briggs, er reist auf die Bahamas und bleibt dort sehr lange untergetaucht. Der ehemalige Schulfreund, dessen Name öffentlich nicht bekannt ist, beschreibt Chris als grundsätzlich guten Charakter. Er versteht, warum er wegen der Trunkenheit am Steuer verdächtigt wird, hält ihn aber für nicht fähig zu schwereren Verbrechen. Auch sexuelle Gewalt schließt er bei Chris ganz klar aus. Den berüchtigten Waffenspruch gegenüber dem Polizisten auf dem Boot bezeichnet er als sehr unangebrachten Sarkasmus. Etwas, was Chris wohl häufiger getan hätte. Seiner Aussage nach weiß Chris mehr über Briggs, traut sich aber nicht offen darüber zu sprechen, aus Angst vor ihm. Auffällig ist auch eine Begegnung zwischen Briggs und Lawrence' Mutter Sherry. Am Tag nach Lawrence' Tod taucht Briggs an ihrem Haus auf. Sherry kennt ihn nicht und empfindet die Situation als seltsam und unangenehm. Briggs fragt sie, was passiert sei, er sei ja dabei gewesen. Sherry entgegnet ihm dann entsetzt: Du fragst mich, was passiert ist, obwohl du dabei warst? Briggs winkt daraufhin ab und sagt, er wolle eigentlich nur kurz wissen, wie es Josh gehe, dem Bruder von Lauren, und verschwindet dann wieder. Allison hat mir diese äußerst seltsame Begegnung an der Haustür auch nochmal aus ihrer Sicht geschildert.
I do believe Briggs came to Sherry's house right after she passed away. It may have even been like the next day or two later. But his presence was more inquisitive than it was to offer sympathy. He was there and he was present, but he is very scarcely talked about. And I think that's strategic for him being so untalked about.
Okay. Mm.
So why that is, I'm not 100% sure. And it's also, I feel like there's a lot deeper wrapped up in that, but he was present and he was there, but he's just not talked about very much. But he is the one that I do believe came to Sherry's house not long after, like I said, maybe the next day, the day after, but he was more inquisitive as far as, you know, so what do y'all think happened, or, you know, what's going on, instead of just, oh my God, I'm so sorry. Is there anything we can do? You know, I hate this. Like, you know, she was great. I hope you guys figure it out. I think it was more of a, I think he was digging for information.
Zeugen erinnern sich außerdem an eine merkwürdige Szene in der Bar beim Wakefest, die übrigens Fishlips heißt. Während Chris, Hannah und Aaron befragt werden, versteckt sich Briggs in einer Toilettenkabine vor den Polizisten. Sean und Kate erkennen ihn, sie berichten außerdem, dass sie an ihrem Board in jener Nacht zwei Boote festgemacht haben. Ein Kanu und ein Wakeboard. Vor dem Barbesuch waren alle fünf, also Lauren, Hannah, Aaron, Chris und Briggs, schon gemeinsam auf dem Hausboot gewesen. Chris war betrunken, blieb zurück und wartete zusammen mit Briggs auf die anderen. Und dann ist da noch Briggs privater Hintergrund. Auf Instagram präsentiert er stolz seine Vorliebe für deutsche Waffen und seine Reisen nach Paraguay mit seinem Vater Michael. Sein Vater, heute 66 Jahre alt, wird von Bekannten als White Supremacist, also rechtsextrem, beschrieben. Ein Reichsadler-Tattoo auf dem Arm, Bikerkutten mit SS-Abzeichen und eine Verurteilung aus seiner Jugend wegen der Erschießung eines schwarzen Teenagers untermauern diese Aussagen. Laut dem offiziellen Prozessprotokoll aus dem Jahre 1981, welches ich euch mal rausrecherchiert habe, nahm er damals ein Gewehr in die Hand und sagte, Zitat, ich werde jetzt ein paar N-Wort umbringen. Er wurde damals zu 10 Jahren Haft verurteilt, wovon er 8,5 absaß. Briggs verehrt seinen Vater, nennt ihn auf Instagram seinen besten Freund. Sein Feed ist durchzogen von Nazi-Symbolik, Hitlergrüßen und Waffensammlungen. Als Sherry schließlich von Briggs und seiner Vergangenheit erfährt, hat dieser längst einen Anwalt eingeschaltet und Tennessee verlassen. Heute reist er durch die Welt und hat seine Social-Media-Accounts mittlerweile alle auf privat gestellt. Im Jahre 2021 reicht Sherry eine Zivilklage über 10 Millionen Dollar ein. Gegen Hannah, Aaron, Chris und den medial unbekannten fünften der Gruppe, Briggs. Ein Richter hat mittlerweile entschieden, dass es nicht genügend Beweise gibt für eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen Hannah Palmer. Die Verfahren gegen Chris, Aaron und Briggs stehen auch heute im Jahre 2025 immer noch aus, wobei sich Briggs diesem entzieht und sich in der USA nicht mehr blicken lässt. Ich habe Allison gefragt, was ihre Theorie ist, was an diesem Wochenende passiert sein kann und vor allem, wie sie zu den Anschuldigungen gegenüber den Freunden ihrer Schwester steht.
I honestly don't, in my gut, think anybody did anything intentionally or maliciously or in a premeditated way. I don't think she was drawn there that weekend because they wanted to kill her. You know, I don't think that happened. I think something went wrong and she did end up dying and they panicked and covered it up and everybody got their stories together, kept their mouth shut. And I think they are also protected by larger powers.
And they all pled the fifth, right?
They all pled the fifth. Even though their stories did not match, they all disappeared, which Chris didn't really have a choice going to jail. But Hannah and Aaron moved. Bricks was gone. None of them came to the funeral, the visitation. Nothing.
Nachdem die Klage gegen Hannah abgewiesen wurde, veröffentlicht sie ein Social Media Statement. Zitat: Die tiefe Trauer, die ich beim Tod meiner besten Freundin Lauren empfand, wurde nur durch die schmerzhaften Vorwürfe übertroffen, dass ich zu ihrem Tod beigetragen haben soll. Doch für viele sprechen die Fakten eine andere Sprache. Hannah zeigt nach Lowens Tod kein Mitgefühl, sie feiert einige Tage weiter und erscheint auch nicht zur Beerdigung. Und im Internet, wie mittlerweile durch IP-Adressen bestätigt, beteiligt sie sich an abfälligen Kommentaren über Lauren. Ob aus reiner Provokation oder aus böser Absicht, ist unklar. Heute sind Hannah und Aaron verlobt. Auch Chris hat geheiratet und ist Vater geworden, was er öffentlich auf seiner Facebook-Seite teilt. Offiziell gilt Laurens Tod weiterhin als Unfall. Doch ihre Familie und die Ermittler, die sie unterstützen, geben nicht auf. Sie wollen Antworten und vor allem wollen sie Gerechtigkeit für Lauren. Vor allem aber möchte Allison, dass wir aus dem Schicksal ihrer Schwester etwas Positives ziehen und sie in guten Erinnerungen behalten. Allison ließ sich Laurens Tattoo stechen, welches sie auf dem Unterarm hatte. Auf dem Tattoo steht Breathe, also Atme. Ich habe Allison gefragt, was dieses Tattoo für sie für eine Bedeutung hat und was sie mir und euch als Zuhörer da draußen mitgeben will.
Yes, and to share her story and to share the meaning behind her tattoo, because I think a lot of people, myself included, can be impulsive and overreact, or, you know, we say words that we can't take back, or we do things that we can't change or fix or undo. And yep. Everybody, you know, you say stop and breathe, like take a breath, chill out for a minute, you know, sleep on it. Take a walk before you do it, you know, type it out before you send it, or, you know, write it down on paper and then ball it up. Like, those are the moments where you got to stop and reevaluate, or just let yourself come back center before you do something. So that to me is the whole concept of breathe, is to just take a moment to take a breath, breathe for a minute about it. And then, you know, if it's still there, then if it's something that you need to deal with, you deal with it. But if not, then you just saved yourself from doing something impulsively that you might regret. If it were to ever get picked up by the right people, then, you know, maybe we could catch wind on the legal side, the official side, but otherwise, no. I would love for her story to continue to circulate, you know, not just here in the U.S., but everywhere. So, you know, places like Germany that are able to pick it up. So yeah. I would love for her story to keep circulating, because exposure is never bad. And it can maybe one day lead to, you know, somebody asking the right questions or the right person picking it up and saying, you know, I'm going to figure this out. I've got the means. I've got the power. I've got the resources. I can try. I can do something, you know. And then, you know, just with her brave stuff, just to share her story and her meaning behind her tattoo, and, you know, hoping that it resonates with people and that it hits somebody on the right day at the right time. And, you know, just to keep that positivity out in the world. And as far as the rest of them go, like I said, if anybody were to crack one day, you know, maybe it would be Hannah. I don't see it being anybody else, but that would be ideal, you know, for her to at least one day have some bit of information that would make sense. Because, you know, even if it were an accident, even if it were a true accident, there's still so many things that don't make sense, so many unanswered questions about how it got to the point that it did.
Ihr Lieben, das war die neue erste Folge von meinem alten Podcast-Baby Unsolved. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der das jetzt gerade hört, der damals bei meinen ersten Folgen schon dabei war und jetzt über 3,5 Jahre danach die neue Folge hört. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, das ist nicht selbstverständlich. Es ist extrem viel passiert innerhalb dieser 3,5 Jahre. Ich wusste allerdings, dass ich diesen Podcast niemals aufgeben kann. Und gerade bei der Aufnahme habe ich auch wieder gemerkt, was mir so sehr gefehlt hat, nämlich das investigative Recherchieren von spannenden Fällen und die euch dann im Endeffekt zu erzählen. Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich an meinen heutigen Interviewpartner, an Laurens Schwester Allison. Sie hat mir über 2,5 Stunden Rede und Antwort gestanden, live aus Alabama in den USA. Wir hatten eine sehr große Zeitverschiebung. Bei mir war es sehr spät abends und bei ihr war es gerade relativ früh morgens. Und sie hat mir neben ihrem Homeoffice-Job diese 2,5 Stunden ihrer Zeit gegeben. Es war ein wahnsinnig interessantes, gleichzeitig emotionales und auch sehr ergreifendes Gespräch. Ich konnte sehr viel daraus für mich persönlich ziehen und ich hoffe, das konntet ihr auch. Denn ich bin wahnsinnig fasziniert, wie positiv Allison mit dieser ganzen Sache umgeht und vor allem, was für positive Dinge und Gedanken sie aus dieser wirklich unfassbar tragischen Situation zieht, die sich seit über 10 Jahren jetzt schon hinzieht und es dort einfach immer noch keine Antworten gibt. Ich habe euch alle Social Media Accounts von Allison in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt dort gerne mal vorbeischauen. Sie ist auch immer noch sehr aktiv bei TikTok und spricht über den Fall, geht Desinformationen an und kämpft eben weiterhin für Gerechtigkeit. Und zwar, dass diese Menschen, die in diesem Fall für den Tod ihrer Schwester verantwortlich sind, irgendwann über das wahre Geschehen an diesem Wochenende sprechen. Wobei ich tatsächlich glaube, dass das leider nicht mehr passieren wird. Wenn sich Menschen über 10 Jahre so sicher fühlen und nicht gegen sie ermittelt wird, zumindest nicht ausreichend, dann glaube ich, dass es niemals zu einem Geständnis kommen wird. Schreibt mir gerne bei Instagram eure Gedanken zu dem Fall, lasst mir gerne Kritik und Feedback da. Ich bin sehr, sehr gespannt auf alles, was ihr mir immer schreibt und gehe auch auf alles ein. Ich habe euch, wie gesagt, einen neuen Post geteilt auf Instagram, wo ich noch einmal alle Fotos und alle wichtigen Aufnahmen in diesem Fall mit reingepackt habe. Schaut dort gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder zu einem neuen spannenden Fall und wünsche euch bis dahin einen guten Morgen oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diese Folge hört und freue mich, euch in 2 Wochen wiederzusehen. Bis dann.
Yeah, just, you know, to somebody like Taylor that, you know, we're having to tell her story without her here. If she could have told her story, you know, being alive, like I said, she was happy-go-lucky. She was carefree. She was fun. She was outgoing. She was energetic, full of life. And I know that is a cliche thing that people always say when somebody dies, but she really did embody that. And you can watch videos. You can read comments. You can talk to friends. And everybody would have the exact same explanation of her. And she went through life just very go with the flow and happy just to be here and appreciating what she had and the people that she had and the relationships that she had. And, you know, everybody has their moments where they may have a temper or they have a lapse of judgment or they step out of character. But Taylor, even at a young age, you know, 22 years old, had learned that there are some moments where you need to stop and not be impulsive and take a moment to breathe and think through something before you do act out of character or before you do something that you can't take back or say words that you can't take back. So at 22 years old, that's a pretty good lesson to learn and embody and to live and then to tattoo on yourself, because those tattoos are there forever. And if you're lucky enough to grow to be 80, 90 years old, every time you look at that, then that's what it's going to remind you of. It's whatever you were going through in that moment, that was your comfort. That was your come back to ground. And that's why we want to share it everywhere, so people can hopefully feel the same thing but then also think of Taylor and keep that story going and know that there's an actual person and story behind not just that meaning, but that tattoo, those letters, the way it's written, and you know, everything connects back to Taylor, and we just got to keep it going. So maybe one day it'll matter.